Ein Podcast der Student Care.
Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 5. Folge des Podcasts Sprich zu der Student Care. Ich bin Luisa.
Und ich bin Jana.
Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit diesem Podcast das Gespräch über individuell erlebte psychische Belastung und Erkrankung an der ZU zu öffnen.
Jede Folge laden wir hierzu einen Gast ein, meistens einen ZUler oder eine ZUlerin, mit dem oder der wir dann über individuell erlebte psychische Belastung und Erkrankungen sprechen. Dabei soll es immer nicht darum gehen, dass wir die Person irgendwie mit Fragen löchern wollen, sondern wir wollen lieber zu dritt ins Gespräch über diese Erfahrungswerte mit psychischen Belastungen kommen.
Auch dieses Mal haben wir wieder einen Gast bei uns geladen und wir sind dieses Mal ein bisschen in einer Special Edition unterwegs. Und zwar haben wir keine Studierende oder keinen Studierenden, der über eigens erlebte psychische Belastungen und Erkrankungen spricht, sondern wir haben heute eine Fachfrau dabei, die vielleicht ein bisschen was uns erklärt über den Umgang mit psychischen Belastungen und Erkrankungen. Bei uns ist nämlich heute die psychologische Psychotherapeutin Karin Tauber. Herzlich willkommen, Karin. Schön, dass du da bist.
Hallo und schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich voll.
Wir freuen uns auch total, dass du da bist. Und wir machen das eigentlich immer so, dass man sich am Anfang ein bisschen vorstellt, weil die meisten Leute ja nicht so genau wissen, wer das dann ist. Würdest du vielleicht ein paar Worte über dich sagen, wer du bist, was du machst und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Karin Tauber, ich bin psychologische Psychotherapeutin. Das heißt, ich bin eine Psychologin, die eine heilkundliche Erlaubnis hat. Das heißt, ich darf Therapie machen mit Menschen, was nicht grundsätzlich alle Psychologen dürfen, sondern nur speziell ausgebildete Psychologen. Neben der Psychologin bin ich im Erstberuf Physiotherapeutin und so habe ich eigentlich eine sehr umfassende Betrachtungsweise der Menschen. Also ich kann gut die somatischen Sachen, die körperlichen Dinge anschauen und habe da einfach ein solides Grundverständnis und Grundwissen und habe dann aus der Physiotherapie heraus, weil da mir die Menschen schon ganz viel von ihren Geschichten immer erzählt haben, das Interesse auch nochmal für die Psyche entdeckt und habe dann Psychologie studiert und bin jetzt seit 13 Jahren fertige Psychologin und arbeite seither als Psychologin.
Und wie bist du dann genau an die ZU gekommen? Also wie ist da die Verbindung entstanden?
Also ich habe zu Beginn als Psychologin in der Tagesklinik in Ravensburg gearbeitet und bin dann 2012, 2013 zunehmend in eine ambulante Tätigkeit übergegangen. Und in dem Zusammenhang hat mich die Bewerbung oder die Ausschreibung der Stelle der Unipsychologin erreicht, einfach weil die, glaube ich, die ganzen psychologischen Psychotherapeuten grundsätzlich angeschrieben haben, die für den Kreis zuständig sind und die auch bei der Landespsychotherapeutenkammer so gemeldet sind. Und dann dachte ich, ach, das klingt doch spannend, da schreibe ich mal hin. Und irgendwie war es dann ein abenteuerliches Verfahren, weil ich dachte gar nicht, dass was kommt und war im Urlaub und habe dann über meinen technischen Support meiner Tochter so Sachen hingeschickt, also die ganzen Zeugnisse, bla bla, hingeschickt. Das war dann nett und am Ende hat sich die ZU freundlicherweise für mich entschieden und da bin ich total froh drum.
Und genau, du meintest gerade schon die Rolle als Unipsychologin. Was kann man sich denn, wenn man noch gar nicht mit dem Konzept vertraut ist, genau darunter vorstellen? Also was ist inbegriffen in deiner Rolle als Unipsychologin an der ZU?
Also grundsätzlich hat, soweit ich weiß, jede Uni und jede Hochschule eine sogenannte Ambulanz, wo Menschen sich hinwenden können, die psychische Schwierigkeiten aller Art haben. Also die Uni-Ambulanzen und so auch ich in meiner Funktion als Unipsychologin und mein Kollege, der Stefan Beiswingert, sind erstmal Anlaufstelle für alles, wenn es schief läuft mit mir und meinem psychischen Erleben. Und dieses psychische Erleben kann auf sehr vielfältige Weise beeinträchtigt sein. Also das kann körperliche Aspekte haben von Schlafstörungen, Stress, Prüfungsängsten, also auch psychische oder mentale. Im Grunde kann man mit allem zu uns kommen. Die Menschen oder die Studierenden oder auch manche Mitarbeiter, die können sich auch an uns wenden, die kommen einfach mit den allerunterschiedlichsten Dingen, mit privaten, mit universitären, mit strukturellen, mit all dem, wo sie einfach einen neutralen, professionellen Rat haben wollen. Wir ordnen das dann ein und wir leiten gegebenenfalls weiter, wenn wir es nicht selber in einem relativ überschaubaren Rahmen wieder hinkriegen mit den Leuten.
Das heißt auch, dass wenn ich jetzt mich bei dir melde, das nicht gleich bedeutet, dass ich jetzt irgendwie eine Therapie starte oder sonst was, sondern es ist eher eine Art Anlaufstelle, dass wenn ich irgendwelche Formen von Problemen habe, quasi dann zu dir kommen kann, richtig?
Genau, also da startet überhaupt keine Therapie erstmal, sondern man guckt erstmal, was hat der Mensch, warum läuft es gerade schief, was würde er denn vielleicht brauchen können, was hat er schon probiert, was könnte er noch probieren, würde denn, also ganz viele Dinge regeln sich in 2, 3 Gesprächen, wenn man einfach mal aus der Spur gekommen ist oder wenn es zu viel ist oder wenn ein Ereignis stattgefunden hat, was einen sehr belastet im Augenblick, dann braucht man keine Therapie in dem Sinn, sondern braucht einfach nur einen Beistand, einen jemand, der zuhört, der vielleicht auch neue Perspektiven in die Bewertung und Betrachtung hineinbringt oder auch ganz konkret sagen kann, geh hier hin oder mach das oder hier bekommst du dieses. Das funktioniert gut und es gibt manchmal auch die Situation, wo es Sinn macht, darüber nachzudenken, braucht der Mensch eine Therapie und falls ja, wo könnte er sie denn bekommen?
Ja. Also dann leitest du eigentlich eher weiter, als dass du das selber dann machst, oder ist es auch so, dass du quasi dann in die Therapie mit Leuten gehst, die dich über die Uni ansprechen?
Also wir gehen beide, auch mein Kollege und ich, wir gehen immer wieder auch direkt in eine Therapie mit Menschen, wenn die mit uns arbeiten wollen, also weil die uns schon kennen aus diesem Uni-Kontext und weil die normalen Wartezeiten für eine ambulante Psychotherapie, die sind oft monatelang und einfach sehr aussichtslos. Und also jeder Mensch, der krankenversichert ist, kriegt auch über seine Krankenkasse eine Therapie bezahlt. Das ist sowas, wo man einfach, wie wenn man sich das Bein bricht und eine Krankenhausbehandlung bezahlt bekommt, kriegt man auch eine Therapie bezahlt. Und so gesehen hat jeder den Anspruch darauf, das haben zu können. So gesehen, wenn es uns möglich ist, eine Therapie selber anzubieten und die Leute wollen das, dann machen wir das gerne. Oder wir können halt auch verweisen, weil wir ja die Strukturen hier ganz gut kennen, welchen Kollegen würden wir oder Kollegin würden wir für welches Störungsbild empfehlen? Oder wann muss jemand einfach jetzt in eine Klinik und wie kriegt man dann Kontakt her?
Ja.
Ja. Ich hatte gestern noch ein ganz interessantes Gespräch mit 2 Freundinnen, wo es auch um das Problem der Waiting-List. Man macht einen Antrag, dass man gerne in Therapie möchte und dann kommt man auf eine Warteliste und muss endlos lange warten. Die meinten, dass sehr viele Menschen in dieser Warteliste große Probleme haben und dass es einfach ein sehr großes Problem ist, dass es so lange dauert und auch strukturell so unterschiedlich ist, je nachdem an welchem Ort man ist. Wenn man jetzt in Oslo versucht, einen Psychotherapeuten zu bekommen, ist es aussichtslos. Hier, wo es nicht so zentral ist es viel einfacher. Wie würdest du dieses Problem eben dieser Wartelisten einordnen als strukturelles Problem von Mensch brauchen Hilfe, dann suchen sie eine Therapeutin, dann dauert es 1 Jahr, bis sie einen Termin bekommen und bis dahin ist eigentlich alles, was passiert ist, schon wieder so verkrustet und es haben sich schon so viele Dinge eingefahren und man hätte eigentlich in dem Moment die Hilfe gebraucht, geht aber auch nicht den Schritt zu sagen, okay, ich gehe jetzt in eine Klinik oder ich brauche jetzt Akuthilfe, weil man sich selber nicht so einordnet, dass es so schlimm ist und dann verschleppen sich einfach Dinge. Wie würdest du das einordnen? Ist das ein großes Problem oder wird es auch verschärft dargestellt und ist gar nicht so prekär?
Also ich erlebe es als wirklich ein sehr drängendes und auch ein gemachtes und auch ein strukturelles Problem. Die Wartelisten, die entstehen dadurch, dass die, also in Deutschland, ich spreche jetzt für Deutschland, ist es so, dass die niedergelassenen Psychotherapeuten, die für die gesetzliche Krankenkasse arbeiten, dass die Anzahl der Praxen begrenzt ist, so wie für alle Arztpraxen auch. Also es gibt die sogenannte Niederlassungsbeschränkung, wo die zuständigen Ämter, also die kassenärztlichen Vereinigungen, wo die sagen, für diesen Landkreis gibt es so und so viel Praxen und mehr gibt es nicht. Und die sollen, das rechnet man immer hoch auf Bevölkerungszahlen, und die müssen ausreichen für die Versorgung dieses Bereiches. Diese Praxen oder die Anzahl der Praxen, die sind schon sehr lange sehr stabil. Und Die psychischen Erkrankungen haben aber im Gegenzug enorm zugenommen, sodass die Versorgung durch die bestehenden zugelassenen Praxen überhaupt nicht mehr ausreichend sind und der Bedarf deutlich größer ist. Es hat sich ein bisschen verändert dadurch, dass man einen Rechtsanspruch auf einen Therapieplatz festgelegt hat und die Zumutbarkeit, um einen Platz zu bekommen, auf 6 Wochen begrenzt hat. Okay. Was theoretisch super wäre, ne? Mhm. Und praktisch einfach relativ wenig Nutzen hat, weil niemand da ist, der das leisten kann, weil eben alle krass überfüllt sind. Und selbst wenn man jetzt nicht für die Kassenärztliche Vereinigung arbeitet, sondern eine Privatpraxis hat, wo quasi alle Beamte, Privatversicherte und sonstige auffängt, von den Stundensätzen sind die vollkommen gleich, da unterscheiden die sich, glaube ich, um 2 Euro. Selbst dann, alle Privatpraxen sind schon so voll, dass die niemand mehr nehmen. Also man ist dem überhaupt nicht gerecht geworden, dass die Nachfrage erheblich gestiegen ist und man im Gegenzug nicht annähernd so viele neue Kassensitze zugelassen hat, wie nötig wäre. Und jede nicht früh behandelte psychische Störung führt zu deutlich höheren Kosten. Das weiß man genau, weil die Arbeitsunfähigkeitszeiten länger sind, weil die Folgekosten mehr sind, weil das Leid sich erhöht. Also es ist auf jeden Fall eine wirtschaftlich nicht nachzuvollziehende Entscheidung. Vor 2 oder 3 Jahren hat die KV nochmal, also die Kassenärztliche Vereinigung, deutschlandweit nochmal 800 Sitze vergeben, was einfach ein Witz ist für Deutschland. Also allein was die Bevölkerungszunahme und die Zunahme der Krankheiten entspricht, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja.
Ist das im Bodenseekreis auch so kritisch? Also da gibt es ja bestimmt regionale Unterschiede, aber wie ist das jetzt quasi hier bei uns in Friedrichshafen? Ist das ein ähnlich intensives Problem?
Also ich habe mich Ende letzten Jahres auf April hin aus der Kassenärztlichen Vereinigung rausgenommen und habe eine Privatpraxis gemacht und habe nicht eine Sekunde Werbung gemacht. Und die niedergelassenen Kollegen, die mich kennen, die schicken mir alle ihre privaten, weil sie die überhaupt selber nicht behandeln können. Also ich habe so voll und ich habe nicht mal eine Homepage, ich habe gar nichts. Außer eine Handynummer, die im Netz steht. Und dass normale Wartezeiten zwischen einem halben und einem Jahr sind. Und wenn man dann was Spezifisches möchte, wie eine Psychotraumatherapie, wo auch ein Riesenbedarf da ist, dann wartet man halt 2 Jahre. Und wenn man es bis dahin überlebt hat und sich vorher nicht umgebracht hat, dann ist es gut. Aber oft sind es ja einfach schwerst traumatisierte und schwerst kranke Menschen, die einfach dringend eine Versorgung sollten. Ja. Und selbst wenn die in die Klinik kämen, wo sie auch warten müssen, also einen spezifischen Klinikplatz zu bekommen für zum Beispiel traumatisierte Menschen oder für eine Zwangserkrankung oder sowas, dauert in der Regel mindestens 1 Jahr.
Wow, das ist ja krass.
Aber wie kann das sein? Weil man würde ja jetzt, wenn man sich ein Bein bricht, niemals sagen, es ist okay, dass ich jetzt 1 Jahr warte, bis ich damit jetzt in die Notaufnahme kann.
Ja, aber ein psychisch kranker Mensch kann halt laufen und kann ins Geschäft gehen und sich im besten Fall Lebensmittel kaufen. Dem sieht man seine Not nicht so an. Und klar, wenn jemand hochsuizidal ist, dann überlegt man, ob man den vorübergehend in einer Akutpsychiatrie unterbringt. Da wird er dann aufgehoben und davor geschützt, sich selber umzubringen. Aber da wird er nicht psychotherapeutisch grundlegend und hilfreich behandelt werden können, weil die weder die Zeit noch die Möglichkeiten dafür haben.
Würdest du daraus rausgehend sagen, dass du glaubst, dass psychische Erkrankungen im Vergleich jetzt zu physischen Erkrankungen noch auf eine andere Art und Weise stigmatisiert sind, immer noch, also auch jetzt in diesem Systemgedanken?
Also es ist sicher nicht mehr so schlimm wie vor 20 Jahren. Ja. Und allein dadurch, dass es ein wahnsinniger wirtschaftlicher Faktor ist, also das kommt, glaube ich, direkt nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was die Folgekosten und die Arbeitsunfähigkeiten angeht, findet schon auch ein Umdenken statt. Nicht zuletzt deshalb, weil inzwischen jeder jemand kennt aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis, der Burnout hatte, der eine Angststörung hatte oder eine Zwangserkrankung oder irgendwas. Also es kommt viel näher an die Menschen heran. Ja. und über populäre Beispiele auch, wird auch viel mehr darüber gesprochen. Aber nach wie vor tun sich die Menschen schwerer zu sagen, ich habe eine Depression, wie ich habe Magenschwür.
Ja, nochmal zurück zu dieser Frage der Dichte, also der Dichte von Behandlungsmöglichkeiten. Liegt das Problem da, dass es zu wenig Absolventinnen gibt? Oder wird es eigentlich auch genug Menschen geben, die entweder schon ausgebildet sind oder die Ausbildung machen könnten und therapieren könnten? Oder liegt das Problem auch auf der Seite?
Die Studiengänge für Psychologie und die Ausbildungsinstitute für klinische Psychologie, also für psychologische Psychotherapeuten, die sind voll. Ob es sinnvoll ist, dass man da ein NC draufsetzt, ob das immer die besten Psychotherapeuten sind, die ein 1-0er Abitur haben, das mag dahingestellt sein. Aber es gibt tatsächlich viele Psychologen und Psychologinnen, die einen Abschluss haben, die approbiert sind und die eben keine Niederlassung bekommen, weil es sich auch eingebürgert hat, dass diese bestehenden Sitze, die es gibt, untereinander weiter verkauft werden. Also so wie das die Ärzte auch machen. Bei den Ärzten ist es so, wenn ich eine Praxis verkaufe und die hat Geräte oder die hat Inventar oder irgendwas, dann hat es früher Sinn gemacht zu sagen, okay, für diese Kartei, also Patientenkartei, kann ich was verlangen, weil ich einen guten Ruf habe und weil ich irgendwie viele Geräte habe, die du dann übernimmst. Deshalb zahl mir was. Aber ein Psychotherapeut guckt so wie ich mache null Werbung und habe voll. Also da gibt es ja nichts zu kaufen beim Psychotherapeut und nichtsdestotrotz kostet ein halber Sitz, also ein halber Kassensitz, kostet 50.000 Euro so im Schnitt, in sehr ländlichen Gebieten vielleicht weniger, aber dafür in irgendwie attraktiveren Bereichen kostet er das locker. Vor 10 Jahren hat ein halber Sitz vielleicht 5 gekostet oder 10.
Wahnsinn. Krass.
Und das ist halt, weil die so begrenzt sind, sind die so teuer geworden.
Aber dann kommen ja eben auch nur bestimmte Personen, nämlich die, die das Geld haben, in die Positionen rein.
Ja, wobei grundsätzlich ist die Psychotherapie schon auch ein Beruf, wo aktuell noch Stundensätze, so bei der Stundensatz für eine Psychotherapiestunde liegt bei 100 Euro. Mhm. Und wenn ich jetzt 6 Stunden arbeite, also was weiß ich, 30 Stunden in der Woche arbeite, da habe ich für eine einzelne Person, die wenig Ausgaben hat, außer eine Praxis oder sowas, ich muss da noch Büro machen, das ist schon ein Beruf, wo man, wenn man gut ausgebildet ist und nach 10 Jahren meistens, da kann man relativ viel Geld verdienen, wenn man auch viel arbeitet. Und da amortisiert sich natürlich so ein Kassensitz schon über die Zeit. Ja. Den zahlt man einfach ab.
Und diese Unterscheidung zwischen Privat und Kasse, was bedeutet das jetzt für mich als jemand, der jetzt eine Therapie sucht? Also wenn ich jetzt zu einer privaten Praxis gehe, dann muss ich selbst zahlen, richtig? Und die gesetzliche wäre das, was du auch eben angesprochen hast, dass man einen Anspruch auf eine Therapie hat und dann würde man sie von der Kasse bezahlt bekommen, richtig?
Fast richtig. Also es gibt eben die Praxen, die mit der gesetzlichen, über die gesetzliche Krankenversicherung abrechnen und da können sich all die melden bei denen, die gesetzlich versichert sind. Okay. Und es gibt ja auch die anderen Menschen, die privat versichert sind und die können dann in die Privatpraxen gehen und da läuft es ja so ab, dass man den Privatversicherten als Therapeut eine Rechnung stellt. Die reichen die bei der Kasse ein und je nach Bedingungen bekommen die das meistens zu 100% oder zu 80% erstattet. Okay.
Muss man irgendwelche Bedingungen erfüllen, um den Anspruch zu haben? Brauche ich eine Diagnose, um Anspruch zu haben?
Die Krankenkasse funktioniert bloß über Diagnosen, weil sie ja eine Krankenkasse ist. Und wenn ich keine Krankheit habe, dann zahlt auch keine Krankenkasse. Also eine Psychotherapie, wie jede andere Behandlung auch, außer jetzt rein präventive Maßnahmen wie Vorsorgeuntersuchungen oder so. Eine quasi psychische Vorsorge ist nicht vorgesehen im Leistungskatalog der Krankenkassen. Also um eine Psychotherapie bezahlt zu bekommen von der Krankenkasse, brauche ich eine Diagnose, die der Therapeut oder der Arzt feststellt und mit mir als Klient oder Patient dann im besten Fall bespricht. Ich habe eine Sache noch vergessen mit dieser Abrechnungssache, die finde ich noch wichtig. Und zwar gibt es dadurch, dass es diesen Rechtsanspruch gibt für die Versicherten, dass sie einen Platz bekommen sollen. Angenommen, ich bin gesetzlich versichert und will eine Psychotherapie und finde bei den ganzen Niedergelassenen kriege ich lauter Absagen und alle sagen mir, ich kann in einem halben Jahr oder in einem Jahr wiederkommen. Dann gibt es ein sogenanntes Kostenerstattungsverfahren, was es mir als Versicherten erlaubt, mich an eine Privatpraxis zu wenden, wo ein approbierter Psychologe arbeitet oder eine Psychologin. Und wenn die mit mir bereit ist, Therapie zu machen, kann ich bei der Krankenkasse, auch bei der gesetzlichen Krankenkasse, einen Antrag stellen und sagen, guck mal, ich krieg keinen aus der gesetzlichen Versicherung, es gibt diesen Anspruch und es gibt das Kostenerstattungsverfahren, also genehmigt mir hier bitte so und so viele Stunden. Die Kassen sind hier sehr zurückhaltend, das mögen sie nicht so gerne, aber am Ende ist es einfach eine rechtliche Frage und ich habe aktuell 3 Leute, die über das Kostenerstattungsverfahren bei mir Therapie machen, schon ein bisschen aus besonderen Gründen. Einmal die Dringlichkeit, einmal weil jemand nicht Auto fahren kann und bei mir im Dorf wohnt und einmal weil ich Hausbesuche mache, weil der Mensch so schwer krank ist und das macht sonst niemand. Und darüber kann es auch gehen, aber es ist ein bisschen ein mühsamerer Weg.
Aber immerhin gut, dass es wenigstens sowas gibt.
Genau.
Immerhin. Nochmal zu der Diagnose. Wie eng ist das? Also ich weiß, bei mir, ich habe mal so eine Kurzzeittherapie gemacht und da hat mir der Therapeut einfach irgendwie aufgeschrieben, akute Überlastung. Und das hat dann auch gereicht. War das jetzt ein Einzelfall, dass der das da relativ entspannt gesehen hat? Oder ist es im Allgemeinen so, dass Diagnose heißt, es muss irgendwas auf dem Blatt stehen, aber es braucht jetzt kein explizites Krankheitsbild zum Beispiel?
Also akute Überlastung müsste sich irgendwo in diesem Klassifikationssystem des ICD-10 finden, diesem International Classification of Disease, weil normalerweise jede Krankenkasse in Deutschland nur damit arbeitet. Und es gibt mittlerweile eine Reihe von sogenannten Z-Diagnosen, wo so häusliche, alltägliche Zustände beschrieben sind. Und für einen kleinen Aufwand mag das gereicht haben, wobei die eigentliche Psychotherapie den Buchstaben F benutzt, also ICD ist so klassifiziert, jede medizinische Fakultät hat ihren Buchstaben, also die Internisten und die Orthopäden und so und die Psychiater, die haben dieses F und alles, was unter diesem F sich verbuchen lässt, unter Depression oder Psychose oder Suchterkrankung oder so, das gereicht dann als Grund oder als Ursache, um eine Therapie anfangen zu können.
Aber ich habe mich nämlich genau das Gleiche gefragt wie du, Luisa, aus der Perspektive einer Person, die überlegt, mit dir zu sprechen oder generell mit einem Psychologen, wie wahrscheinlich ist es, dass es dann ist, ja, es gibt keine wirkliche Diagnose und deswegen kannst du leider keine Therapie machen. Kommt es vor oder ist es eigentlich eine Sache, die man sich dann vielleicht vorstellt, weil man dem aus dem Weg gehen will?
Also letztendlich, ob man sich auf eine Diagnose einigt oder nicht, hat schon natürlich sachliche Gründe, aber hat natürlich auch strategische Gründe. Diagnosen sind nicht knallhart definiert. Die haben schon auch einen Gestaltungsspielraum. Und so eine Diagnose zum Beispiel wie die Anpassungsstörung, die sich inhaltlich so unterhalb des Schweregrades einer leichten Depression befindet, die könnte man wahrscheinlich auf 3/4 Deutschland vergeben und hätte nicht gelogen. Also wenn ich eine Diagnose haben wollen würde, dann kriege ich auch eine, wenn jemand immer wieder Einbrüche hat in der Stimmung und im Antrieb und wie es ihm geht. Man muss einfach so ein bisschen gucken, wofür brauche ich eine Diagnose und wofür möchte ich sie benutzen. Manchmal ist es hilfreich, wenn ich eine Diagnose kriege für ein Erleben, was ich habe, weil ich dann sagen kann, ah ja, schau, und deshalb ist es so und so. Und auf der anderen Seite ist es manchmal auch gut zu sagen, es wäre richtig, dir diese Diagnose zu geben. Schau, die definiert sich so und so. In den Aspekten entsprichst du dieser Diagnose. Also wir könnten die wählen für dich, wenn es Sinn machen würde. Auf der anderen Seite, wenn du weißt, du möchtest in 2 Jahren in diplomatischen Dienst gehen, ist es einfach schlauer, die tunlichst als Diagnose nicht auftauchen zu lassen und dir trotzdem zu helfen. Also ich glaube, da kommt es immer darauf an, ein gutes Maß an Verhältnismäßigkeit und Sinnhaftigkeit zu haben. Ziel ist es immer, dass es den Leuten wieder gut geht, dass sie sich verstehen, dass sie wissen, was da gerade schief läuft mit ihnen und wie sie damit umgehen können. Und Ziel ist es aber auch, ihnen nicht im Wege zu stehen mit einem momentanen Zustand, der dann ihre Zukunft doch maßgeblich beeinträchtigen oder lenken könnte.
Ja. Weil eben die niedergeschriebene Diagnose immer noch so eine Macht im Lebenslauf oder halt in der Krankenakte hat?
Auf jeden Fall. Also die steht dann erstmal. Und es gibt ja viele Diagnosen. Es gibt ja viele Diagnosen, die machen nichts, so wie akute Überlastung zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt natürlich auch, wenn das drin steht, schwer depressiv, dann werde ich nicht verbeamtet. Also absehbar, dann komme ich nur mit Mühen zur Polizei oder zur Bundeswehr oder zu solchen Sachen. Allein Lehramt, wenn ich dann Lehrer sein möchte und irgendwas habe und ich strebe so dieses Beamtentum an, in welcher Weise auch immer, damit würde ich mir schon Steine in den Weg legen. Das heißt nicht, dass es nicht so sein könnte, dass man eine behandlungsbedürftige auch Depression hätte. Aber man muss einfach gut aufpassen, was muss wo stehen, damit ich mir nicht mehr schade, als dass ich mir nütze. Einfach sehr verantwortungsvoll damit umgehen.
Wie findest du das? Also so ganz salopp gefragt, also im Sinne von dieser Systemidee, dass erstmal Menschen, die zum Beispiel eben schwerst depressiv sind, Schwierigkeiten haben, verbeamtet zu werden und dass Psychotherapie an diese bestimmten, ganz bestimmten Diagnosen eigentlich gekoppelt ist und dass man das strategisch angeht. Würdest du sagen, dass es besser ist, wenn Psychotherapie die Hemmschwelle da gesenkt werden würde und für mehr Leute zugänglich wäre, ohne diese Sorgen zu haben?
Grundsätzlich ist es nicht so, dass man jenseits der Psychotherapie keine Unterstützung bekommen kann. Es gibt ganz viele Beratungsstellen, also psychosoziale Beratungsstellen, die oft entweder von der Stadt oder von Pro Familia oder Caritas oder sonst wem in fast allen Städten und Orten gegeben sind, so Familien- und Jugendberatungsstellen. Also es gibt ja außerhalb von diesem kassenärztlichen Netz schon auch gute andere Möglichkeiten, ja. Gar keine Frage. Und dass eine Krankenkasse grundsätzlich ihren Leistungskatalog definiert und an Bedingungen knüpft, ist schon auch nachzuvollziehen. Ja. So zum Beispiel Paartherapie ist auch nicht im Leistungskatalog der Krankenkassen. Man kann schon nachvollziehen, warum die Krankenkassen das so machen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich wünschenswert, dass die Funktion, die früher zum Beispiel die Seelsorge hatte, von einer breiteren Struktur aufgenommen und übernommen werden könnte.
Ja.
Der Bedarf ist einfach wirklich sehr groß.
Ja. Mhm. Ja, stimmt, so habe ich tatsächlich doch selbst gar nicht so drüber nachgedacht, weil wir beide sind, also Jana und ich, sind immer so Verfechterinnen, so Hemmschwellen zu senken, dass man zur Psychotherapie geht oder dass man generell diese Beratungsangebote annimmt, aber dass es ja auch noch ganz andere Netzwerke außerhalb der Psychotherapie gibt, die genauso in so einer Situation helfen können und vor allem auch, was du meintest, dass es ja oft auch gar nicht oder in vielen Situationen gar keine ganze Therapie braucht, sondern es einfach mal eine objektive ExpertInnen-Anlaufstelle geben muss, wo man einfach mal ein bisschen ein paar neue Impulse reinkriegt und dass das ja auch außerhalb des Psychotherapeutennetz geht. Ganz kurz, das habe ich mich immer schon gefragt, psychosoziale Anlaufstelle, was genau bedeutet das? Was ist da dann der Unterschied?
Also ganz oft sitzen da ausgebildete Sozialarbeiter oder Psychologen. Da kann man sich auch einen Termin holen. Das sind oft Menschen, die jetzt weniger klinisch, also im Sinne von Krankheitsbilder arbeiten, sondern eher systemisch arbeiten. Also dass sie gucken, wie sind die Familienstrukturen, welche Ressourcen stehen da zur Verfügung, wie klappt die Kommunikation. Also die haben grundsätzlich eher eine andere Ausbildung. Deshalb psychosoziale Beratungsstellen, wo es auch um diese Bewältigung des Alltags in den Strukturen geht. Ja. Und daneben, wer auch noch wirklich einen guten und wichtigen Job macht, ist die Telefonseelsorge, die für Krisensituationen 24/7 zur Verfügung steht. Also die kann man immer anrufen und findet da ein offenes Ohr und oft auch sehr engagierte, ehrenamtliche Mitarbeiter, die da geschult sind in Gesprächsführung oder in Zuhören vor allem. Also da, es gibt schon noch ein paar andere unterstützende Strukturen.
Ja, das erinnert mich gerade auch wieder an das Gespräch gestern, wo wir eben viel darüber gesprochen haben. Und auch der Satz fiel, dass eigentlich jeder in gewisser Weise diesen Raum der Therapie oder dieses Gesprächs für sich alleine brauchen könnte vielleicht oder die meisten. Meine eine Freundin hat dann erzählt, dass ihre Schwester das irgendwie scheinbar mit ihren Freundinnen immer macht und sie würde die Freundin dann quasi aufbrauchen, weil es einfach nicht der Raum der Freundschaft ist, die eigenen Probleme die ganze Zeit nur da zu besprechen und das deswegen vielleicht dann halt ein ganz gutes anderes Standbein ist, wo man halt dann den Raum hat, über nur sich selber und seine Probleme zu sprechen und das nicht so Freundschaften oder auch andere Beziehungen so sehr belastet. Wie nimmst du das wahr? Ist das da quasi so ein Ausgleichen, was wichtig ist? Oder auch Luisa, habt ihr da auch Erfahrungen mit von diesem Verhältnis eben zur Freundschaft?
Ja, ich glaube, ich weiß, wo du ungefähr möchtest. Also, ich weiß nicht, ich hätte jetzt eben auch gedacht, dass es ja einfach, wie du schon meintest, ein ganz anderer Rahmen ist. Wenn ich mich an eine objektiv dritte Expertinnenstelle in irgendeiner Form wende, ist das ja eine ganz andere Situation, als man das mit Freunden und Freundinnen hat. Und ich glaube halt, dass in vielen Fällen Freundinnen und Freundinnen da vielleicht auch einfach nicht dann weiterhelfen können. Also, selbst wenn es psychische Belastungen sind oder halt Erkrankungen, dass es dann, glaube ich, manchmal, würde ich jetzt denken, einfach gut ist, dann so eine Anlaufstelle mal in Anspruch zu nehmen.
Also quasi das Fachwissen.
Ja.
Also zu dem hin, ich glaube, Freunde sollten einem zur Seite stehen, sollten einen ermuntern, sollten einen aber auch mal zurechtweisen. Sie sind einem so nah, aber sie sind natürlich nicht objektiv. Was man mit Freunden bestimmt gut machen kann, ist grundsätzliche Lebensthemen zu diskutieren. Das ist sicher bereichernd zu sagen, wie siehst du dich in der Welt, wie geht's dir mit diesem oder jenem, also diese ganze lebensphilosophische Auseinandersetzung. Ich glaube, dafür sind Freunde wunderbar und wie geschaffen. Und für diese anderen Dinge, wo es um eine Betroffenheit in einem Bereich geht, gibt's ja auch unzählige Selbsthilfegruppen, wo man sich jetzt nicht als Freund nahesteht, aber sich doch über ein Problem als Schnittmenge trifft und sich darüber wertvolle Begleiter werden kann für unterschiedliche Lebenssituationen, also für Ängste, für Zwänge, für Störungsbilder, für Suchterkrankungen und für all dieses. Und Selbsthilfegruppen werden oft als enorm stützend und wertvoll wahrgenommen, weil man da hingeht, man geht in die Tiefe und geht aber auch wieder weg und trägt eben nicht alles in die Freundschaften mit hinein und lässt es da. Und vielleicht könnte man so dritteln, dass man sagt, also ein Drittel dürfen und sollen meine Freunde mit mir teilen können, ein Drittel wäre gut, wenn ich richtig Themen habe, wo ich eine neutrale Gruppe auch finde oder eine Anlaufstelle und vielleicht das letzte Drittel darf dann noch helfen, irgendwie eine außenstehende Person oder auch Literatur. Es gibt ja auch wirklich tolle Fachliteratur, wo ich mir einfach einen Rat von außen einhole und versuche, den dann für mich passend umzusetzen.
Würdest du aus deiner Erfahrung sagen, dass du immer noch oft Menschen begegnest, die große Hemmung haben, psychologische Beratung in irgendeiner Form anzunehmen? Oder hat sich das eigentlich relativ entstigmatisiert?
Also ich glaube, im Vergleich zu Amerika und Südamerika, wo es so normal ist, zum Psychiater zu gehen, wie zum Zahnarzt zu gehen, da sind wir noch überhaupt nicht. Und die meisten Menschen, wenn die zu ihrer ersten Stunde zu mir kommen, die sind immer schon sehr aufgeregt und wie geht denn das? Also die haben überhaupt keine Vorstellung, wie Psychotherapie funktioniert, weil sie keine Erfahrung haben. Aber ich glaube, es ist schon nicht mehr so, dass man auf keinen Fall von niemand gesehen werden darf. Nichtsdestotrotz, also ich wohne hier so in einer Sackgasse und es ist so ein bisschen versteckt. Und ich glaube, das ist den Menschen schon auch ganz recht. Ich hätte jetzt das Angebot gehabt, mitten im Dorf an der Hauptstraße eine wunderschöne Praxis zu mieten. Da habe ich gesagt, ich bin doch nicht verrückt. Also das mag einfach keiner, dass man sagt, ah, gehen Sie zur Frau Tauber. Ja? Obwohl es halbe Dorf da ist, aber das ist ja egal. Ja? Das ist, lieber kommen Sie hier hinten ums Eck gelaufen. Ich glaube, es ist eine viel größere Akzeptanz da, aber durch sind wir da noch nicht.
Weil du gerade meintest, dass das halbe Dorf da ist, wie ist das dann halt als Mensch, der sich ja dann auch noch in diesem Sozialgefüge befindet, wenn man eben das halbe Dorf therapiert?
Also ich habe eher sowas, wenn ich durchs Dorf laufe und weiß, ah, hier wohnt der und hier wohnt die. Ich schicke immer so wie so eine Wolke Mitgefühl da hinein und laufe weiter. und mache dann mein Leben. Also ich bin hier im Sportverein, ich spiele hier Tennis und da kommen dann immer wieder welche und machen Stunden aus extra oder ich mache für den Verein was. Und also im Dorf habe ich den Eindruck, da bin ich wirklich gut gelitten. Und man weiß, zu mir kann man kommen mit den Sorgen und die sind da gut aufgehoben und man hört sie nicht 3 Tage später hinterm Edeka-Regal. Also das geht eigentlich ganz gut. Was da einfach hinkriegt, das bei sich zu behalten, was selbstverständlich ist und jeden dann wieder so zu nehmen. Manchmal mit vielen einfach, man freut sich, wenn man sich sieht und winkt. Das geht schon. Also für mich geht's gut. Mhm. Ich mag Menschen und das läuft eigentlich ganz gut.
Vielleicht ist das eine zu persönliche Frage, aber wie ist das mit deinen Freunden? Gibt es da dann so einen Modus, wo du merkst, dass du in eine Rolle gehst, die eben halt dann nicht in dem Raum der Freundschaft sein sollte? Oder wie unterscheidet man die Ebenen?
Naja, ich schalte mich ja nicht an und ab. Also ich mache mir ja die gleichen Gedanken, ob ich jetzt unten in meinem Zimmer sitze und arbeite oder ob ich als Mensch unterwegs bin. Und da ich eben nicht Lehrerin geworden bin, sondern Psychotherapeut, also ich bin eine Person, die mag nicht gerne anderen Leuten sagen, was sie zu tun haben, sondern sie versucht zu begreifen und möglichst viele Aspekte zu sehen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht im Augenblick auch im Mitgefühl sein kann mit den Menschen. Und wenn mir meine Freunde was erzählen, dann bleibe ich einfach im Mitgefühl. Und wenn sie einen Rat wollen, dann fragen sie mich. Aber solange ich keinen Auftrag habe, arbeite ich nichts. Also ich kann mich gut zügeln, weiterzudenken oder nicht weiterzudenken.
Lernt man das mit der Zeit oder ist das eine Sache, die du vielleicht auch von Anfang an hattest, das trennen zu können?
Also ich kenne schon auch Berichte von anderen Psychologen im privaten Kontext, die sich aufgefordert fühlen, immer ihren Senf dazu zu geben und halt immer alles erklären und immer alles besser wissen. Und ich stelle mir das selber so ätzend vor, als Mensch, wenn mir dauernd jemand ungefragt mein Leben erklärt und mich, das würde mich so krass ankotzen, da hätte ich einfach überhaupt keinen Bock drauf, dass ich denke, ja, das lasse ich auch. Und ich habe wirklich genug Gelegenheiten, meinen Senf dazuzugeben. Das muss ich gar nicht im Privaten. Und ich glaube, mir kommt zugute, dass ich eine sehr gewährende Grundhaltung habe, wo ich sage, es gibt Gutes und Böses. Jeder ist so, wie er ist, weil er halt seinen Weg hat bis dahin. Und ich bin kein Gutmensch in dem Sinn. Ich muss nicht die Welt verbessern und retten. Wenn ich einen Auftrag kriege, dann gehe ich mit jemand so. Da bin ich einfach Allgäuerin. Da, wenn man zusammen eine Bergtour macht, dann kommt man auch zusammen wieder heim. Das ist so ein Grundsatz, den finde ich sehr schön. Aber ansonsten mag ich auch gern mal meine eigenen Gedanken denken. Und ich bin da schon ausgelastet. Ich arbeite nur, wenn jemand sagt, komm, denk mal mit drüber nach. Ja. Oder wenn sich mir was enorm aufdrängt, dann sage ich, ich hätte eine Idee, falls du sie haben möchtest, gerne. Und sonst ist aber auch völlig in Ordnung.
Was glaubst du, wie wichtig das ist, dass man das sein lassen kann und dass man eben nicht die Welt verbessern möchte für den Beruf?
Es kommt darauf an, ob du verbrennen magst oder nicht. Die Welt zeigt sich mir in so schrecklichen Aspekten. Wenn ich das nicht immer wieder auch lassen könnte, dann würde ich tatsächlich einfach zugrunde gehen. Da sind so viele Situationen oder auch Gegebenheiten, wo Menschen massivst schlecht mit sich umgehen, was zu verheerenden Verletzungen führt. Wenn ich da glauben würde, ich könnte das auch nur ansatzweise aufhalten, dann wäre ich in 0,nix irgendwie nicht mehr zu gebrauchen.
Ja.
Also im Gegenteil, dadurch, dass ich eben mit schwerst traumatisierten Menschen arbeite und das als einen Schwerpunkt habe, brauche ich viele Ausgleichsmomente. Ein Ausgleichsmoment ist zum Beispiel die Ausbildung von Psychotherapeuten in der Schweiz, wo es viel um Aufstellungsarbeit geht, der ihre Biografiearbeit, das ist weg von hier. Viel Sport zu machen, viel andere Sachen zu machen, also nur Psychotraumatherapie, da denkt man einfach, die ganze Welt ist so katastrophal böse. Warum lebe ich hier eigentlich noch? Oder warum kaufe ich mir nicht schon lange wie ein Gewehr und das schieß mal zack jede Menge Menschen? Ja. Ist auch nicht förderlich.
Dann lieber Tennis spielen.
Dann lieber Tennis ja. spielen, auf alle Fälle. Oder Boxen. Ich habe lange geboxt, das war auch ziemlich super.
Das glaube ich, das stelle ich mir gut vor nach so einem Arbeitstag. Ich würde hinten raus in unserem Gespräch nochmal den Bogen zurück an die ZU spannen. Hast du jetzt in deiner Zeit an der ZU das Gefühl, dass es bestimmte Muster oder Strukturen psychischer Beschwerden gibt, die immer wieder kommen? Oder ist das komplett divers?
Also ich finde, es gibt auf jeden Fall Muster. Es finden sich ja an der ZU ausgesprochen leistungsorientierte Menschenkinder. Und wenn ich mich sehr viel über Leistung und Äußeres definiere, laufe ich auch Gefahr, mich natürlich krass zu erschöpfen, weil es ja eine never-ending story ist und ist die eine Klausur weg oder Präsentation, kommt die nächste. Also das hört ja nie auf. Das ist schon sicherlich ein Thema, was mich auch sehr verwundert hat, ist doch, mit wie viel Trauer sich die Studierenden auseinandersetzen müssen, wo nahe Verwandte sterben in dieser Zeit. Das ist eine recht kleine Gruppe, aber dass es da fast stetig Menschen gibt, die jemanden zu betrauern haben, finde ich sehr auffällig. Damit hatte ich vorher nicht so viel zu tun, dass so diese üblichen Beziehungsmuster und Wertfragen und Sinnfragen da sind. Das passt einfach gut in diesen Lebensabschnitt. Also wo ist mein Platz in der Welt? Was kann ich beitragen? Was bin ich wert? Wo will ich hin? Das ist einfach diese Zeitspanne im Leben, wo ich die Menschen da begleiten darf. Und die sind schon wiederkehrend und völlig nachvollziehbar. Und Anpassungsstörung, also von weit weg von zu Hause aus einem geregelten Schulrahmen und Familienrahmen rauszukommen und hierher zu kommen. Und dann noch gerade in diese Corona-Besonderheiten, das hat es schon nochmal krass verstärkt. Das ist schon immer eine große Herausforderung für die jungen Leute.
Ja. Ja, als Studierende, die hier die ganze Zeit in dem Zimmer gehockt hat und so, kann ich mir vorstellen, wenn man dann noch Erstsemester ist zum Beispiel und dann herkommt, dass das bestimmt so die Dinge sind, mit denen man sich dann sehr, sehr beschäftigt fühlt.
Was ich da gerne noch sagen würde, wäre, was mich echt erstaunt ist, wie wenig Psychosen es gibt für das, was mir an Drogenkonsum berichtet wird. Ja, das könnt ihr jetzt reintun oder nicht. Da war Corona die drogenfreieste Zeit, also die 2 Jahre vor Corona. Mir kann man ja alles erzählen und mir wird auch alles erzählt, wer was in welchen Mengen vertickt und einschmeißt. Dass es da nicht mehr den Vogel raushaut in Richtung Psychose, finde ich echt erstaunlich.
Ja, krass.
Dass ganz viel getrunken wird und dass Alkohol immer wieder ein Thema ist und dass es auch immer wieder zu sexuellen Übergriffen kommt, das finde ich auch dauerlich. Aber da ist ja halt auch normal verteilt, die Uni. Das ist halt einfach so wie in der Welt. Vielleicht ein bisschen besser als in der Welt, aber doch auch vorhanden.
Ja. Also würdest du sagen, dass die Dinge, mit denen sich Studierende an der Zeppelin-Uni beschäftigen, aus deiner Erfahrung recht typisch für die Altersstufe, für das Studierendendasein, für all so diese Themen sind und das jetzt nicht irgendwie sehr spezieller auf die Uni zugeschriebene Sachen gibt, wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie ganz besonders die Blase ZU, weil ja immer alle über die einsaugende Blase ZU reden und dass diese Uni halt so ganz besondere soziale Strukturen rausbringt, da hätte ich jetzt tatsächlich vermutet, dass da bestimmte psychische Belastungen vielleicht bei rumkommen, die sich eventuell noch unterscheiden von so manch anderer großen Uni irgendwo in Berlin oder...
Also dieser Aspekt des Gesehenwerdens und des selber sich Darstellens. Also ein junger Mann hat mal erzählt, dass er in einem teuren Autohaus war, um sich Prospekte zu holen, dass man die auch in der WG schon auf den Tisch drapieren kann. Da dachte ich, ja, wie schade, dass ich sowas brauche, um mich wertvoll zu fühlen oder um den Anschein zu erwecken, dass also Schein und Sein stresst unglaublich.
Ja.
An einer großen Uni interessiert es einfach keinen Mensch, ob ich mit dem Fahrrad komme oder mit welchem Fahrzeug auch immer. Das ist schon ein Unterschied. Auf der anderen Seite versucht man es ja so ein bisschen mit Kreativität und Diversität und all diesem auszugleichen und so ein bisschen daneben hinzustellen. Aber natürlich ist die Zeppelin-Universität das Besondere der Besonderheiten. Und so verkauft es sich ja auch nach außen. Also das braucht einen jetzt nicht zu wundern, dass es im Inneren auch so ist.
Mehr Schein als Sein stresst sehr, finde ich ein sehr schönes Zitat. Das finde ich sehr passend.
Wie viel Zeit verbringst du in der Uni?
Ich bin seit Corona nicht mehr an der Uni. Vorher hatte ich einen halben Tag ein Büro. Das hat mir die Frau Kaspers freundlicherweise zur Verfügung gestellt, die nicht mehr da ist. Und ich habe ein Jahresdeputat. Und dieses Jahresdeputat liegt bei 180 Stunden im Jahr. Letztes Jahr war das schon im Oktober ausgereizt. Und letztes Jahr waren es ausnahmsweise 270 Stunden. Also das war das krasseste Jahr überhaupt, seit ich da bin.
Deputat bedeutet die Stunden, die du arbeitest.
Oder? Genau. Also das ist so mein Stundenkontingent, was ich benutzen darf.
Ja, weil ich mir nur vorgestellt habe, das Bild, was du von der Uni hast und das Bild, was wir von der Uni haben und was die ZU für dich als Raum, der du sie ja jetzt auch echt schon länger kennst, also länger als wir beide, eigentlich ist.
Also ich finde schon, dass es ein besonderer Ort ist. Und wenn ich in die Uni reingelaufen bin, dann hat es, finde ich, für mich schon eine Mischung aus viel Offenheit, viel Leben, aber auch viel sozialer Kontrolle, auch untereinander und viel Darstellerischem. Also es hat schon auch viele fachliche Möglichkeiten und Besonderheiten und Reisen und Ausland und alles. Also es ist wie so eine ganz bunte, dreidimensionale Collage, kommt es mir manchmal vor. Und so wie in so einer Collage eben alles dabei ist, da ist ganz viel Gutes, aber da sind halt auch manche Ecken, die ein bisschen schwierig sind. Aber es soll ja auch kein Paradies sein, sondern es soll ja auch ein Ort sein, wo man studieren, also sich bemühen kann und auch Erfahrungen unterschiedlicher Art machen kann. Und die macht er ja alle auch dort. Da sind viele gute Erfahrungen und einfach auch schwierige Erfahrungen. Und die gehören zum Leben. Also ich glaube, es wäre euch nicht gedient, wenn man da quasi ein Schokopudding-Ambiente schaffen würde und euch von allen Wirren und Gefahren des Lebens abhalten würde.
Ja, voll. Aber von vielen sind wir ja schon abgehalten, ne? Nicht.
Ja, dafür habt ihr andere, ohne das zu bewerten. Aber ihr habt schon auch viele Herausforderungen, die vielleicht hübsch verpackt sind. Aber drunter in der, im Kern haben die dann schon doch auch ihre Tücken.
Ja. Was wären die Dinge, an die du da denkst, wenn du das sagst?
Also ich finde dieses Leistungsniveau an der Uni schon sehr beeindruckend, wie viel bei mir schon gehockt sind, weil sie halt bloß eine 7 gehabt haben und nicht eine 1,3. Und wieso denn und überhaupt? Da denke ich jetzt, okay, kann man machen, aber was ist denn da meine Erwartung? Also bin ich ein schlechterer Mensch, wenn ich eine 2 habe oder bloß weil ich dann den Praktikumsplatz vielleicht nicht kriege oder das Auslandssemester an die Noten geknüpft ist? Das betrifft nicht alle Menschen. Da gibt es auch welche, die sind froh, wenn sie mit einer 4 durchkommen und alles ist fein. Aber das sind deutlich die wenigeren. Ich finde, sie hat wirklich viele tolle Sachen. Die kleinen Kurse, das Persönliche, den Bezug und diese Dinge. Aber dieses Aufrechterhalten der großartigen Fassade kostet einfach Kraft. Und jeden, den ich kennenlerne von der Uni, denke ich, Mensch, du bist doch wunderbar, so wie du bist. Du musst doch irgendwie nicht hier verkleide und verzauber dich. Du würdest so vollkommen genügen.
Ja. Ich habe das Gefühl, das spricht zu sehr vielen Leuten gerade. Kann ich mir so gut vorstellen.
Ich auch.
Und gerade in diesem Sinne vielleicht so ein bisschen als einleitendes Schlusswort. Was würdest du denn jetzt den ZUlerInnen, die diesen Podcast gerade hören, gerade in diesem Kontext raten oder mitgeben oder einfach vielleicht kollektiv sagen?
Also ich möchte schon sagen, dass es, finde ich, viel Mut erfordert, sich an diese Uni zu begeben. Und dass es bestimmt auch ganz viele Chancen mit sich bringt. Was ich euch aber allen wünschen würde, wäre, dass ihr bei euch bleibt, dass ihr euch gut spürt und wahrnehmt und dass ihr euch euren Wert erstmal über euer Sein gebt, damit ihr dann tun könnt und leisten könnt und dass ihr aus Freude leistet und studiert und dass es nicht so sehr darum geht, die Ergebnisse zu haben, sondern dass es vor allem darum geht, eine gute Zeit zu haben, sich weiterzubilden, sich zu vernetzen, andere Menschen und andere Inhalte kennenzulernen und das Leben als solches, wenn es geht, jeden Tag dankbar entgegenzunehmen und zu füllen, so gut es geht.
Finde ich was sehr schön mitgegebenes.
Ja. Ich glaube, das können wir uns alle immer mal wieder nochmal sagen, auch wenn man nicht mehr an der Uni ist.
Ja, stimmt.
Ein Dauerbrenner wahrscheinlich.
Auch wenn man gerade eine Kunstausstellung auf die Beine stellt.
Es geht, glaube ich, einfach immer weiter und ich glaube, deswegen kann man sich immer weiter nur versuchen, eben auf dieses Sein und auf das, was eigentlich Freude macht für einen, zu versuchen, zurückzuberufen.
Ja, und in diesem Sinne würde ich mich oder würden wir uns ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Karin. Wirklich für das sehr, sehr aufschlussreiche, interessante und auch echt, also für mich mega weiterbringendes Gespräch. Also ich wusste wirklich viele von diesen Sachen nicht, gerade was diese kassenärztlichen Geschichten angeht. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir hier am Sonntagnachmittag die Zeit für uns genommen hast und wir diesen wunderbaren Podcast aufnehmen konnten.
Ich danke euch und ich finde es wirklich super, dass ihr das macht und ich bin gerne da gewesen. Es war eine schöne Zeit mit euch. Ich danke euch.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag.
Das wünsche ich auch. In diesem Sinne, ich scrolle hier mit meiner Maus Richtung Ausknopf.
Ja, dann.
Und ich habe ihn gefunden und ich sage jetzt mal aus, ne?